Hallo ihr, wir von einer Stunde History waren mal wieder auf Tour. Diesmal waren wir in der Notenbank in Weimar. Ihr hört jetzt eine Aufzeichnung vom 23. Mai. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier ist eure Gastgeberin heute Abend, Steffi Orbach.
Hallo Weimar, guten Abend. Es freut uns sehr, hier bei euch in dieser wunderschönen Stadt zu Gast zu sein. Es liegt der Geruch von Weimar in der Luft. Das hat der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann neulich gesagt. Da wurde er in einem Zeitungsinterview befragt zur Stimmung in Deutschland, wie er die so empfindet. Es ist klar, worauf er da anspielt. Er spielt natürlich an auf die Weimarer Republik, aber was genau meint er damit eigentlich? Wir merken das, glaube ich, alle, dass die Stimmung im Land etwas anders ist, als sie früher noch war und dass irgendwie was in der Luft liegt. Viele Menschen zweifeln an der Politik, sie zweifeln an der Bundesregierung und sie zweifeln auch an der Demokratie. Und das spielt denjenigen, die die Demokratie abschaffen wollen, natürlich in die Hände, den Rechtsextremen. Und darüber wollen wir heute reden hier in Weimar, denn das hatten wir ja alles schon mal. Und deswegen haben wir uns das Thema ausgesucht, vorwärts, wir marschieren zurück, rechtsextreme Parteien in der Bundesrepublik. Das ist der Name unserer Folge heute. Wir freuen uns sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und er ist natürlich auch dabei.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Dankeschön.
Hallo, Matthias.
Womit habe ich das verdient? Vielen Dank, Weimar. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid und ich freue mich jetzt auf die Sendung mit Steffi.
Ich freue mich auch. So, legen wir los direkt. Wir wollen ja heute sprechen unter anderem über rechtsextreme Parteien in der Bundesrepublik. Aber wir müssen natürlich sagen, die Wurzeln dieses rechtsextremen Denkens, die liegen ja schon viel weiter zurück. Wo müssen wir da anfangen?
Naja, wir fangen jetzt nicht ganz von vorne an, aber wir gehen mal so auf das Ende des 19. Jahrhunderts. Da kann man so eine Wurzel finden, die man auch an einer Person bzw. an einem Verein festmachen kann. Ich picke mir heraus den Alldeutschen Verband. Der wurde gegründet 1891. Einer der ersten Mitglieder war der spätere Reichskanzler oder damals schon Reichskanzler Otto von Bismarck. Und das Programm ging auf Expansion Deutschlands, auf die Förderung des Deutschtums. Das hat im Übrigen nichts damit zu tun, was heute unter Leitkultur verstanden wird. Also nicht, dass wir das jetzt irgendwie verwechseln. Das war wesentlich aggressiver. Es ging um die Verklärung der deutschen Geschichte und der Vergangenheit. Es wurden dann Helden und Heldenlieder herausgeholt, an denen man seine eigene Gegenwart sozusagen erklären und verhübschen konnte. Es war von vornherein ein Kampf gegen Minderheiten im Kaiserreich. Davon gab es sehr viele, zum Beispiel Polen im Ruhrgebiet. Ohne deren Hilfe im Ruhrbergbau wäre die Industrialisierung in Deutschland niemals vonstatten gegangen. Und das Ganze radikalisierte sich dann immer mehr.
Inwiefern, was ist da passiert? Beschreib das bitte.
Also 1894, drei Jahre später, und ich muss jetzt den Zettel hier nach vorne nehmen, weil ich das vorlese, forderte der Alldeutsche Verband, die Deutschen müssten, Zitat, Ellbogenraum gewinnen, um, Zitat, der germanischen Rasse diejenigen Lebensbedingungen zu sichern, deren sie zur vollen Entfaltung ihrer Kräfte bedarf, selbst wenn darüber solch minderwertige Völklein wie Tschechen, Slowenen und Slowaken ihr für die Zivilisation nutzloses Dasein einbüßen sollten. Und damit ist dieser Alldeutsche Verband einer von den Vätern Hitlers, ja, weil das finden wir alles später wieder, natürlich sehr viel radikaler, aber auch in der Weimarer Republik finden wir das, in rechtsextremen Kreisen, in Freikorps, in militanten Diskussionszirkeln, die eben auch all diese Dinge fordern und letztendlich auch die Revision des Versailler Vertrages und all das, um danach dann ein Großdeutschland wiederherzustellen.
Also die Nazis haben ja versucht, das in die Tat umzusetzen. Darauf wollen wir jetzt hier gar nicht weiter eingehen. Aber ideologisch muss man ja sagen, haben die keine neuen Themen für sich entdeckt.
Ne? Ja, die haben überhaupt nichts Neues entdeckt. Ja, das ist alles zusammengerührt aus Altbekanntem. Es ist ein Sammelsurium, es war für jeden etwas. Und damit konnte man einen Programm zusammenschustern, das man eben auch nicht mehr verändern musste. Das ist einmal geschrieben und nie verändert worden. Was sie gemacht haben, und das macht die Brutalität und das Furchtbare an dieser Zeit aus, sie haben es unfassbar radikalisiert und brutalisiert und eben dann auch durchgesetzt.
Ja, wir rasen jetzt mal durch die Geschichte, landen im Jahr 1945, Krieg und Holocaust waren vorbei, die Menschen standen vor den Ruinen ihres Lebens, unseres Landes und auch der deutschen Politik, muss man ja sagen, seit 1933 und trotzdem haben ja auch da Teile dieser NS-Ideologie überlebt.
Also selbst wenn du es nicht glaubst, ich war damals noch nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass die Menschen wirklich anderes zu tun hatten. Also meine Eltern haben es mir jedenfalls so erzählt, das war der tatsächliche Kampf ums nackte Überleben. Das war das Warten auf die Rückkehr der Soldaten aus der Kriegsgefangenschaft, Väter, Brüder, Onkel und so weiter. Und es waren Zerstörungen ringsum. Es war eine Gesellschaft in der Katastrophe und diese hat lange gedauert, diese Katastrophe, bis weit in die 50er Jahre hinein. Und die haben sich einfach nicht darum gekümmert, dass sie eigentlich die Ursachen für das, was sie da vor ihrer Tür sehen, hätten aufarbeiten müssen. Und sie dachten, oder viele dachten, der Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 1946 hätte das alles erledigt. Das war aber eben ein Irrtum und deswegen haben wir diese Wurzeln nicht abgekappt und deswegen ist es auch relativ einfach, Anschluss daran zu finden.
Dieser Sache wollen wir jetzt mal etwas genauer auf den Grund gehen. Das machen wir mit Professor Dr. Fabian Virchow. Er ist Sozialwissenschaftler und Rechtsextremismusforscher. Kommen Sie hoch zu uns. Hallo, Herr Virchow. Wir wollen genau dieser Sache jetzt mal ein bisschen näher auf den Grund gehen. Deutschland lag in Schutt und Asche, aber es gab immer noch Menschen, die konnten dem Rechtsextremismus irgendwas abgewinnen. Wie kam das?
Naja, das sind vielfach Personen gewesen, die im Nationalsozialismus aufgestiegen sind, Karriere gemacht haben, die sich weiter mit den Zielen dieser politischen Bewegung identifiziert haben und die jetzt damit unzufrieden waren, dass zumindest für eine gewisse Zeit die Alliierten das Sagen hatten. Und sich gegen, sagen wir mal, sehr grundsätzliche Ideen des Nationalsozialismus gewandt haben, beispielsweise den Militarismus, und auch Maßnahmen ergriffen hatten, damit das gesellschaftlich, sagen wir mal, zumindest mittelfristig verschwindet.
Hm. Dann wurde 1949 eine neue Partei gegründet, die SRP, die Sozialistische Reichspartei. Das war eine nationalsozialistisch ausgerichtete Partei. War das dann praktisch schon die Wiedergeburt der NSDAP?
Na, die SRP ist im Prinzip hervorgegangen aus Abspaltung aus anderen rechtsextremen Parteien. Das hat relativ früh schon angefangen, dass sie sich wieder gegründet haben. Schon Ende 1945 gab es die ersten Versuche, erstmal auf der kommunalen Ebene, weil das sozusagen von den Alliierten dann stufenweise zugelassen wurde. Und die radikalen Elemente, würde ich sagen, aus diesen anderen Parteien haben sich dann in dieser Sozialistischen Reichspartei versammelt. Und in der Tat gibt es da sehr viele Parallelen und Fortsetzungen auch der Programmatik der NSDAP und es gab auch eine sehr hierarchische Struktur. Also da wurde nicht gewählt, der Parteivorstand, sondern von oben nach unten wurden das Personal eingesetzt, wenn man so will.
Gab es darauf Reaktionen anderer Parteien und wie fielen die aus?
Ja, es gab naheliegenderweise Kritik an der Gründung und auch an Aktivitäten der SRP, die sehr massiv in die Wahlkämpfe gegangen ist, insbesondere in Niedersachsen. Bei der Wahl sind die in wenigen Monaten mit 4.000 Veranstaltungen übers Land gezogen und haben auch entsprechend gut abgeschnitten. Und es gab auch starke Proteste, zum Beispiel von den Gewerkschaften, zum Teil aus kirchlichen Kreisen. Und von denjenigen, die von den Nazis verfolgt worden sind, also von den verfolgten Verbänden, das gab es schon.
Die SRP wurde 3 Jahre nach ihrer Gründung verboten vom Bundesverfassungsgericht. Aber wie wir wissen, rechtsextremes Gedankengut lässt sich nicht so einfach verbieten. Wie hat sich das dann fortgesetzt in der Bundesrepublik? Wo hat sich das dann weiter gezeigt?
Also der eine Blick geht auf die Parteien und es gab aber zugleich eine sehr umfassende Struktur von Kulturvereinigungen, von Verlagen, von Jugendorganisationen, die nicht so sehr im Blick der Öffentlichkeit waren. Und da hat sich im Prinzip dieses Gedankengut fortgesetzt, aber auch, wenn man so will, sowas ein bisschen Habituelles, also eine Haltung, eine soldatische Haltung wurde da gefordert. Und das hat sich fortgesetzt und die extreme Rechte hat eigentlich in den, also nach dem SRP-Verbot, also sagen wir seit Mitte der 50er Jahre dann immer versucht, auch parlamentarisch wieder Fuß zu fassen, weil sie da waren aus dem Bundestag geflogen, da gab es ein paar Abgeordnete und in den Landtagen waren sie dann auch raus.
in die Landtage geschafft, in mehrere, hat es die NPD, die wurde 1964 gegründet. Welche Rolle spielte diese Partei in der Bundesrepublik?
Na, die NPD hat im Prinzip versucht, dieses breite Spektrum an rechtsextremen Gruppierungen bis hin auch ins rechtskonservative Lager zu sammeln. Also es ist eine Sammlungsbewegung gewesen, das erklärt sicherlich auch den zeitweisen Erfolg zumindest. Und dann gab es eine Reihe von politischen Fragen, die bedeutsam waren. Zum Beispiel späte 60er dann, weil das bahnte sich Mitte der 60er schon an, die Frage der Anerkennung der Ostgrenzen. Ja, und das, was sozusagen als Verzichtspolitik dann insbesondere gegen den sozialdemokratischen Kanzler, gegen Willy Brandt gewandt wurde und so weiter. Das waren Themen, die, würde mal etwas salopp sagen, ganz Deutschland bewegt haben. Und wo es auch viele in der Bevölkerung gab, die gesagt haben, nein, das ganze Deutschland soll es sein. Und dafür stand, sagen wir mal, am entschiedensten die NPD. Das haben auch andere vertreten, aber die NPD hat das eben sehr stark gemacht.
Wann haben die Deutschen eigentlich angefangen, sich mit der NS-Ideologie auseinanderzusetzen?
Na, ich glaube, die Deutschen kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Es hat unmittelbar danach logischerweise auch schon Proteste gegeben. Also es gab in verschiedenen Städten zum Beispiel die Aufführung von Filmen von Veit Harlan, einem Regisseur, der diesen antisemitischen Film Jud Süß gedreht hatte. Mhm. Und die Filme kamen, dieser Film nicht, aber andere von ihm kamen sozusagen ins Kino. Da gab es Proteste gegen, es gab Proteste von sogenannten Displaced Persons, die also aus den Konzentrationslagern entlassen waren und auch noch keine Zukunftsperspektive hatten. Also insofern gab es immer auch eine Auseinandersetzung damit, aber in der breiteren Öffentlichkeit hat das sehr lange gedauert. Es gab zum Beispiel auch eine Verschiebung in dem Blick auf die Prozesse, auf die alliierten Prozesse, die eben angesprochen worden sind, die erst relativ hohe Zustimmung hatten und wo das dann innerhalb von wenigen Jahren sehr abgesunken ist, weil man das als in Anführungsstrichen Siegerjustiz gesehen hat. Und der Blick auf die eigenen Verbrechen war dann doch sehr, sagen wir mal, zurückhaltend. In den Familien ist darüber nicht gesprochen worden. Das waren im Wesentlichen Soldatengeschichten. Man hat das Heimatland verteidigt, Deutschland verteidigt. Also eine aktive Auseinandersetzung setzte dann, würde ich sagen, ein bisschen umfangreicher späte 50er, Anfang 60er Jahre ein. Es gab eine Ausstellung Braune Universität, das war von Studierenden gemacht. Und da gab es natürlich markante Ereignisse, also die Entführung von Eichmann, der Prozess in Jerusalem, die Auschwitz-Prozesse. Das sind sicherlich Sachen, die dann auch medial sehr breit getragen worden sind und auch von vielen zur Kenntnis genommen worden sind. Und schrittweise, glaube ich, auch zu einer ernsthaften Beschäftigung geführt haben.
Würden Sie sagen, dass wir uns bis heute ausreichend auseinandergesetzt haben mit unserer Vergangenheit?
Tja, das ist eine schwierige Frage. Es gibt ja eine Reihe von Studien, die markieren, dass viele junge Leute, und ich will das jetzt gar nicht sozusagen nur auf diese Altersgruppe beziehen, mit Auschwitz oder mit anderen wichtigen historischen Daten nicht viel anfangen können, das nicht einordnen können. Insofern, glaube ich, bleibt das eine Daueraufgabe. Und die Frage ist, welche didaktischen Konzepte haben wir dafür? Das, was eine Zeit lang viel gemacht wurde, was so ein bisschen despektierlich Betroffenheitspädagogik heißt, hat sicherlich ihre Grenzen. Insofern, glaube ich, müssen wir da immer wieder neu gucken, wie das angemessen zu vermitteln ist.
Dr. Fabian Virchow war das. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Matthias, ein Begriff, den hört man im Zusammenhang mit rechtsextremen Umtrieben, Entwicklungen immer wieder. Und das ist der Begriff Blut- und Bodenmythos. Was ist das?
Ja, das ist nicht so ganz einfach zu erklären. Ich versuche es mal kurz. Es ist ein völkisches Konzept und dahinter steckt die Vorstellung, man könnte einer Rasse, in Anführungsstrichen gesagt, angehören oder eben Angehöriger einer Blutgemeinschaft sein. Und diese Blutgemeinschaft, bitte alles in Anführungsstrichen denken, hätte den Anspruch auf Boden, auf dem Sie und Ihre Vorfahren schon lange leben und gelebt haben. Und damit könnten Sie sozusagen eine Vereinigung herstellen aus dem Blut der Menschen, die auf dem Boden, den Sie schon lange bewohnen, sozusagen haben. Es gibt also nicht nur unterschiedliche Blutsgruppen, sondern es gibt unterschiedliche Blutsorten. So, und damit ist der Angehörige oder die Angehörigen eines Blutes in eine Gruppe und die haben ein Recht auf einen Raum. Und damit, dass man sozusagen die beiden Begriffe Blut und Raum zusammenbringt, daraus kannst du dann abschließen, derjenige, der nicht das Blut hat, was auf diesem Boden zu sein hat, den schmeiß ich raus. Und damit hast du sozusagen die Verbindung zwischen Blut und Raum hergestellt. Und das ist ziemlich übel und sehr aggressiv.
Dieser Begriff Rasse, den hast du ja gerade auch in Anführungsstrichen gesagt, das ist ein Begriff, über den haben wir in letzter Zeit in Deutschland sehr viel diskutiert. Es ging ja auch unter anderem darum, ob dieser Begriff aus dem Grundgesetz rausgestrichen werden soll, ist nicht rausgestrichen worden. Aber trotzdem ist es immer noch ein umstrittener Begriff, den ja selbst Rechtsextreme kaum noch benutzen, weil sie sich nicht offen fremdenfeindlich oder rassistisch zeigen wollen. Ne?
Ja, es gibt auch bei Rechtsextremen Intellektuelle. Und die haben sich einen Begriff ausgedacht, der heißt Ethnopluralismus. Und
wenn man das hört sich erstmal sehr schlau an.
Ist das Wissenschaft sozusagen, das klingt ganz toll. Mit Plural ist immer mehrfach gemeint, also muss irgendwas Gutes sein. Der bedeutet aber tatsächlich, die Deutschen haben einen Lebensraum in Deutschland und die Afrikaner haben einen Lebensraum in Afrika. Und der zweite Teil dieser Ideologie bedeutet, alle diese Lebensräume sind voneinander abgeschottet. Das heißt, jeder lebt in seinem und darf nicht in den Raum des anderen. Das ist Apartheidspolitik und sonst nichts. Und das ist im Grunde genommen das Gleiche, was die Nazis gemacht haben mit Lebensraum im Osten. Das heißt heute Ethnopluralismus, also da, wo wir sind, verteidigen wir, schmeißen wir alles andere raus. Das ist der alte Kaffee im neuen Gewand.
Ja, und darüber möchte ich jetzt weiterreden mit Professor Oliver Decker, Sozialpsychologe und Rechtsextremismusforscher. Hallo, Herr Decker. Blut und Boden, Herr Decker, erklären Sie uns doch mal in Ihren Worten, was sind das für Begriffe und welche Rolle haben die gespielt bei früheren rechtsextremen Parteien, bei der NPD zum Beispiel, bei der Deutschen Volksunion oder den Republikanern?
Im Grunde genommen spielen sie ja bis heute weiter eine große Rolle. Wir können das ja auch sehen in aktuellen Phänomenen wie der Rede von einer Remigration. Das ist ja auch die Idee, man müsste ganz klar trennen. In der Ideologie, vielleicht lohnt es sich, darauf kurz einzugehen, können wir ergänzen in dieser Runde noch die Kultur. Es ist ein ewiger Kreislauf so, die Rassentheoretiker Oswald Spengler oder andere, von Blut, Boden und Kultur. Mhm. Und wenn auch zum Beispiel Kultur bedroht ist, dann wird eine Rasse bedroht. Dass das im Grunde genommen eine völlig fiktionale Situation ist, die hart an der Grenze zum Irrsinn schrabbert, ist klar, aber das ist sehr leidgebend und das war in der NPD leidgebend und das ist bis heute zu den Vertretern der AfD Leitmotiv, dass sich auch zum Beispiel Kulturen nicht vermischen dürfen, obwohl Kultur nichts anderes als Synkretismen, also Mischformen sind. Was sollten sie sonst sein? Ja? Ist das tatsächlich ein zentraler Punkt und in der NPD maß schon unmittelbar nach dem Krieg Thema, weil es in der Bevölkerung insgesamt nie ganz verschwunden ist. Weil diese Idee von Abstammung und damit eben auch von etwas verdeckter Blutbodenkultur und diesem Raum, den wir haben, immer maßgeblich war, um Rechte daraus abzuleiten, um auch Aggressionen zu legitimieren. Und das sind tatsächlich Sachen, die sich auch immer wieder generationsweise weitergegeben haben.
Also eine Abgrenzungstechnik ist das, oder?
Ja, wenn man es nur als Abgrenzungstechnik nimmt, ist es wahrscheinlich etwas zu kurz. Aber es ist auch eine Abgrenzungstechnik. Es ist aber auch eben eine, wie Antisemitismus beispielsweise auch, es sind immer auch Ideologien, die legitimieren, und das ist ihnen eingepreist, dass man gegen andere aggressiv vorgehen kann, bis hin zur Vernichtung. Das ist ein wesentlicher Teil. Die Grenzziehung zwischen wir und die ist ein Bestandteil und die Voraussetzung, wenn nicht sogar die Vorbereitung von aggressiven Handlungen.
Wir haben eben schon kurz angesprochen, die völkische Bewegung, die ja solche Begriffe wie Blut und Boden geprägt hat. Inwiefern existiert diese völkische Bewegung heute noch? Wo finden wir die?
Naja, ich denke, wir können durchaus, das ist sehr interessant auch nochmal, sich das anzuschauen, wie präsent die Motive sind. In Nazi-Deutschland wurden Siedlungsbewegungen aufgelegt, um, wie das der Rassentheoretiker Darin nannte, einen neuen Adel nachzuzüchten, einen arischen Adel aus dem Boden der Neuzucht der Bauernstandes, des Bauernstandes, der sich eben über diesen Kreislauf Blutbodenkultur reproduziert. Und im NS wurden deswegen Siedlungen gebaut. Ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, aber noch heute leben 1 Million Menschen in der Bundesrepublik in NS-Siedlungsprogrammen, Häusern, Siedlungshäusern, die genau zu diesem Zweck gebaut worden sind.
Wo sind die?
befinden sich in der gesamten Bundesrepublik. Also ich nenne mal ein Beispiel, weil das auch so prägnant ist. Tröglitz im Süden von Leipzig, und ich will nicht auf den Osten gucken, das finden Sie auch in Bayern und sonst irgendwo, war der Ort, an dem das erste Mal ein Heim für Geflüchtete angezündet worden ist. Deswegen war Tröglitz plötzlich in aller Munde. Wir hatten uns dafür interessiert und festgestellt, erstens, es war eine reine NS-Siedlung. Hinziehen dürfte nur, wer den Permit vom GAU-Leiter hatte, der NSDAP, arbeitsfähig war, kinderreich und erbrein. Und dafür musste es dann auch ein ärztliches Attest geben. Und die Kontinuität ist auch dort nicht nur räumlich, sondern familiär mitgegeben. Und das ist etwas, was als Ideologie an anderer Stelle auch zu finden ist. Wir haben heute Siedlungsbewegungen, die genau an diese Ideologien anschließen, die sich in den ländlichen Raum bewegen, weil Städte sind eh sozusagen nicht artgerecht, sie schaden dem Volk, der Volksgemeinschaft. Und sie finden
zu viel Kultur wahrscheinlich auch. Zu viel Kultur auch drin.
zu viel Kultur versippt und was für Fantasien sich da noch mit eingeben. Ne? Es geht auch immer um Reinheit. Die Motive will ich jetzt aus psychologischer Sicht nicht zu stark vertiefen, aber das finden wir heute sehr massiv. Und es gibt immer auch einen Resonanzraum. Man muss das ganz klar sehen. Wir schauen jetzt gerade auf die Extreme. Aber worum es geht, ist, dass diese Extreme nur deswegen relevant werden können, weil etwas von dem, was wir im Extrem so deutlich sehen, in den Köpfen allgemein da ist. Ja, also wenn wir noch vor ein paar Jahren schauen, haben wir auch in der Breite der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland die Vorstellung, dass Deutsch ist, wer von Deutschen abstammt. Das ist weniger geworden. Aber es ist immer noch eine Idee. Heute vermischt sich das so ein bisschen mit dem, was auch die die AfD als
Huch.
Ich habe gerade ein Gutachten von der programmatischen Ähnlichkeit zur NSDAP-AfD gelesen. Deswegen mag mir das verziehen sein. Das war noch im Assoziationsraum. Wo war ich stehen geblieben? Also, dass sich diese Form tatsächlich in Echoraum findet und auch ansprechbar ist, dass es um so etwas wie Homogenität geht, wodurch die auch immer geprägt ist. Mhm. Das ist tatsächlich, und da müssen wir uns, glaube ich, alle vor der eigenen Haustür kehren, nicht nur bei Siedlungsbewegungen und extrem rechten völkischen Parteien. Wie stark denken wir exklusiv, wie stark denken wir auch Zugehörigkeit in Form von Merkmalen, die Abstammung, mit Abstammung zusammenhängen, von Homogenität, und wie stark ist deswegen auch so ein Resonanzraum vorhanden?
Ich würde mit Ihnen gerne noch über eine andere Gruppe sprechen, nämlich über die sogenannten Reichsbürger. Ich habe gelesen, der Verfassungsschutz zählt gerade 23.000 von den Reichsbürgern, von den sogenannten in Deutschland. Gehören die mit zu dieser völkischen Bewegung oder ist das wieder was anderes?
Es gibt eine Schnittmenge. Die Reichsbürgerbewegung ist keine homogene, so leicht zu beschreibende Gruppe, aber sie eint sehr starker Revanchismus, sehr deutlich antisemitische Motive, die manchmal auch als Verschwörungsmotive zutage treten, die Sehnsucht nach einem alten deutschen homogenen Reich. Und da haben sie tatsächlich auch dieses Motiv mit drin. Deutschland ist bedroht, Deutschland als Staatsvolk, als Volk ist bedroht und durch eine Fremdherrschaft gekennzeichnet. Und das muss bekämpft werden, indem man sozusagen das Eigentliche betont und das, was jetzt hier existiert, wird delegitimiert. Und das hat eine sehr hohe Nähe dazu und zu diesen völkischen Motiven. Sie leben von derselben Idee, und sie leben auch von dieser Idee eines Volkes, das halt nur richtig repräsentiert werden muss und wo dann auch Aushandlungsprozesse im Zweifelsfall gar nicht notwendig sind. Denn wenn das Volk insgesamt eh homogen ist, abstammungshomogen, dann ist damit gleichzeitig die Fiktion verbunden, dass es ja ein gemeinsames Interesse gibt, was im Zweifelsfall auch keine Form von Repräsentation mehr braucht, sondern durch einen Führer oder irgendwas sonst abgebildet werden muss. Und der kann auch per Akklamation bestimmt werden. Er ist sozusagen die Inkarnation eines Volkswillens, das sich durch das Homogene konstituiert. Und sämtliche Ideen, und das ist bei Reichsbürgern auch sehr deutlich, der Differenz, der Unterschiedlichkeit, auch unterschiedlicher Interessen und der Legitimation dieser Interessen ist komplett raus.
Der Ethnopluralismus, den hatten wir ja eben auch schon mal kurz angesprochen. Wie ist das in Ihrer Einschätzung? Welche Rolle spielt dieser Begriff heutzutage im Rechtsextremismus?
Es gibt Strategien, und die Strategien gehören tatsächlich in diesen Metapolitiken, dass das am Wording gearbeitet wird. Ja, Ausländer raus, kommt nicht mehr so gut. Die identitäre Bewegung und AfD sprechen dann von Remigration, sie sprechen von Ethnopluralismus. Faktisch geht es immer darum, dass es ein völkisches Denken zugrunde legt, die Homogenität und Reinheit einer bestimmten Gruppe, die an einem angestammten Platz ist, zu verteidigen. Und das kommt auch in diesem Ethnopluralismus zum Ausdruck. Zunächst mal wird gesagt, naja, wir sind hier, ja, eine homogene Gemeinschaft, und dass Menschen auch umgesiedelt werden, Stichwort Umvolkung, da kommt wieder das Verschwörungsmotiv mit rein, das tut denen ja auch nicht gut. Wir sind sogar in deren Interesse, weil sie gehören ja einer anderen Ethnie / Rasse an, und dann sind die dort, wo sie herkommen, eigentlich auch besser aufgehoben. Und wenn die alle homogen sind, dann würden wir auch entsprechend alle friedlich zusammenleben, was natürlich auch klar ist. Es gibt auch da Hierarchien, aber das ist das Stichwort Ethnopluralismus, tarnt, das ist eine Tarnsprache, um die es geht, das eigentlich aggressive Moment und rassische, was dahinter steckt.
Also besser hinhören sollten wir auf die Sprache.
Ja, und gucken, was wird dadurch auch mit angesprochen. Ne? Also die Tarnung funktioniert natürlich auch, wenn man es hören will. Also nicht alle, auch vielleicht nicht alle im Raum, so, das will ich niemandem unterstellen, aber eine solche Tarnsprache, eine solche Versuch, durch die Anpassung der Begriffe, auch die sozusagen die Wahrnehmung, die Kritikfähigkeit abzusenken, funktioniert nur deswegen, weil sie etwas von dem, was da gesagt wird, auch gehört werden soll. Die Welt soll möglichst nicht zu different sein, es soll nicht zu viel Herausforderung sein, nicht überfordert, nicht überkomplex, sondern möglichst übersichtlich, kontrollierbar. Und diese Fiktionen werden natürlich damit auch angesprochen. Einfache Antworten. Und manchmal wollen wir die halt auch hören.
Professor Oliver Decker war das. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja. Ja, und da sind wir im Heute angekommen und damit auch bei der Partei, die nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster weiter als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet werden darf, bei der AfD. Die wurde am 6. Februar 2013 als Alternative für Deutschland gegründet, und ihre erste wirklich große Krise erlebte diese Partei auf dem Parteitag im Sommer 2015. Und Mathis Jungblut aus unserer Redaktion, der erzählt uns jetzt mal, was damals alles genau passierte bei diesem Parteitag.
Die Stimmung ist aufgeheizt an diesem 4. Juli 2015 in der Essener Grugerhalle. Der AfD-Parteitag läuft, und aufgeheizt trifft es noch aus einem anderen Grund ganz gut. Es ist heiß, unerträglich heiß. Mal hören, was der Kollege von Phoenix dazu sagt.
Dies ist hier heute die größte Sauna Deutschlands, gefühlte 78 Grad, und das seit heute Morgen 10 Uhr. Es ist zum Brüllen heiß, und das passt in gewisser Hinsicht, denn hier kommt es heute tatsächlich zu einem Showdown um die Führungsspitze der AfD.
Showdown in der Sauna in Essen. Und das zwischen zwei Politikern, die sich in den letzten Monaten mehr als einmal in die Haare bekommen haben. Nämlich zwischen dem hier.
Es gibt eine Unzufriedenheit im moderat-liberal-konservativen Teil der Partei mit Äußerungen, die teilweise von führenden Parteifunktionären gemacht worden sind, die die AfD eher erscheinen lassen als eine Art Protest- und Wutbürgerpartei.
Und in der anderen Ecke des politischen Ringkampfes steht diese hier.
Das Märchen davon, dass der wirtschaftsliberale Flügel mit mir ein Problem hat, ist ein Märchen des Weckrufes. Natürlich haben wir unterschiedliche Themenfelder, die wir besetzen.
Wer war das? Na klar, der erste war Bernd Lucke, einer der Gründer der AfD und Parteisprecher zu dieser Zeit. Und als zweites haben wir Frauke Petri gehört, die damalige AfD-Vorsitzende in Sachsen. Ganz kurz zusammengefasst, in diesem Duell geht es darum, wer in der Partei künftig das Sagen hat. Aber es ist auch ein Streit um die Parteiausrichtung. Die Wirtschaftsliberalen gegen die Nationalkonservativen. Der gemäßigte Weckruf gegen den rechten Flügel. Egal wie man es nennt, dieser Parteitag der AfD wird die Partei auf Jahre prägen. Aber wie hat das Ganze eigentlich angefangen?
2013 gründet sich die Partei Alternative für Deutschland. Was die Gründer verbindet, ist ihre Ablehnung des Euro. Hintergrund ist die vorangegangene Finanzkrise und die europäische Unterstützung für Krisenländer wie Griechenland. Die gemeinsame Währung, so die Überzeugung der Parteigründer, habe die Krise nur noch verschärft. Erster Vorsitzender wird der Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke. Weitere prominente Unterstützer findet die Partei im ehemaligen BDI-Präsidenten Hans-Olaf Henkel, im ehemaligen FAZ-Herausgeber Konrad Adam oder im aus der hessischen CDU ausgetretenen Politiker Alexander Gauland.
Den Einzug in den Bundestag verpasst die AfD 2013 noch. Ein Jahr später zieht sie dann aber mit 7 Abgeordneten ins Europaparlament ein. Auch bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ist sie im selben Jahr sehr erfolgreich. 2015 kommt dann der erste Einschnitt in der Parteigeschichte. Die sogenannte Flüchtlingskrise bestimmt spätestens ab dem Sommer den politischen Diskurs. Ein halbes Jahr vorher hatten die Pegida-Demos in Dresden zum Teil über 10.000 Menschen auf die Straße gebracht. In dieser Zeit entwickeln sich 2 Lager in der Partei. Diejenigen, die den Schulterschluss mit Pegida suchen, und diejenigen, die weiter für eher wirtschaftsliberale Inhalte stehen wollen. Als eine der Wortführerinnen des Pegida-Lagers tut sich die AfD-Landesvorsitzende aus Sachsen hervor.
Die AfD hat natürlich sich auch mit der Asyldebatte befasst und tut es weiterhin, weil wir der Meinung sind, dass in Deutschland geltendes Asylrecht nicht eingehalten wird. Da das auch ein Thema der Pegida-Demonstration ist, gibt es inhaltliche Überschneidungen. Wenn es Schnittmengen gibt, dann bejahen wir diese und wenn nicht, dann werden wir es auch deutlich machen.
Das war Frauke Petri im Dezember 2014, ein halbes Jahr vor dem Essener Parteitag. 3 Monate später, im März 2015, veröffentlichen Björn Höcke und André Poggenburg erst die Erfurter Resolution und gründen dann den parteiinternen Verein Der Flügel, der sich zum Beispiel für eine Annäherung mit Pegida einsetzt. Die eine Seite, Höcke, Petri und Gauland, will weiter nach rechts. Die andere Seite, Lucke und Hans-Olaf Henkel, will das verhindern und gründet den Weckruf 2015. Ein echter Lagerkampf in der AfD spitzt sich im Sommer 2015 vor dem Parteitag zu. Und dann ein Ende des politischen Ringkampfes.
Und die Wahl gewonnen, Frauke Petri.
Mathis Jungblut war das über die Gründung der AfD und den Parteitag 2015. Danke dir. Matthias, eigentlich hat die AfD sich ja gegründet als Partei gegen den Euro, aber von Anfang an war sie ja mit dem Vorwurf konfrontiert, rechtsextreme Tendenzen zu haben. Ne? War das berechtigt?
Ja, ich schließe jetzt mal vom Jahr 2015 mich direkt an ans Jahr 2016. Da konnte man in den programmatischen Äußerungen der AfD lesen, der Multikulturalismus, den lehnen wir ab, weil der auf geschichtsblinde Weise die einheimische Kultur importierten kulturellen Strömungen gleichstellt. Dem stelle sich die AfD entgegen und Zitat, Staat und Zivilgesellschaft müssen die deutsche Identität als Leitfigur selbstbewusst verteidigen. Diese Leitkultur bis heute weiß nicht, was das ist. Jedenfalls ist es wunderbar geeignet, all jene davon auszuschließen, die nicht die Ehre haben, ihr anzugehören. Also was immer das sein mag. So, und insofern ist die AfD seit 2016 zumindest in diesem Punkt auf der rechten Seite des politischen Spektrums, und zwar ganz am Ende.
Die AfD sitzt in allen Parlamenten. Hier in Thüringen ist Landtagswahl Anfang September und da könnte sie stärkste Kraft werden. Ich würde gerne mal zurückkommen auf das, was ich anfangs erwähnt habe, was Winfried Kretschmann gesagt hat. Er hat gesagt, es liegt der Geruch von Weimar in der Luft. Ist das das, was er meint?
Also du hast ja schon auf die Stimmung im Lande, die sich verändert hat, hast du ja schon angesprochen, aber er meint noch mehr. Nehmen wir mal eine Landtagswahl jetzt in Ostdeutschland und einer der Spitzenkandidaten der AfD wird Repräsentant der stärksten Partei und dann ist es in Deutschland Usus, dass der dann auch die Möglichkeit bekommt, den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin zu stellen. Dann haben aber alle anderen demokratischen Parteien gesagt, wir koalieren nicht mit denen, bauen also einen Block dagegen. Und dieser Block umfasst, ich fantasiere jetzt mal, die CDU, die FDP, die Linke und den BSW oder das BSW. So. Und dann werden wir feststellen, dass diese Regierungskoalition nicht regierungsfähig ist, weil sie ist total instabil, weil die Programmatiken sich widersprechen. Dann versuchen die das, sie werden scheitern oder werden Schwierigkeiten haben und dann stellt sich die AfD hin und sagt, seht ihr, wir haben es euch ja gesagt, die können das nicht. Das alte System ist verrottet und der Kampf, den die AfD heute führt, geht gegen das System. Und das ist eine Analogie zur NSDAP am Ende der Weimarer Republik. Die haben auch immer gegen das System gekämpft, gegen die Novemberverbrecher, wer immer das war. Ich meine, sie haben das dann schon definiert, aber das waren so Schlagworte und da konnte jeder was mit anfangen.
Die AfD ist mittlerweile in allen Bevölkerungsschichten, kann man ja sagen, verankert, ne?
Ja, es gibt aber ganz bestimmte Bevölkerungsteile, die sich sozusagen nach und nach angedockt haben oder die AfD sich gekrallt hat. Also ein paar Beispiele, nur die Corona-Leugner. Da hat sich die AfD blitzschnell zum Fürsprecher im Deutschen Bundestag aufgemacht und hat all diese Leute hinter sich geschart. Damit haben sie auch ein Alleinstellungsmerkmal bekommen. Und diese Taktik fahren sie immer. Der Ukraine-Krieg oder der Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine, wer ist dagegen? Natürlich die AfD, also gegen die Unterstützung. Das gilt, man sät Zweifel am Tod von Alexei Nawalny. Da weiß man nicht, auch das ist ja gar nicht bewiesen. Also sie locken sozusagen immer diejenigen, die dagegen sind. Und jetzt sagen sie, wir möchten ein Referendum über den EU-Austritt Deutschlands machen. Da gibt es ein paar, die das gut finden. Und jetzt kommt das Perfide. Und das hat wieder tatsächlich Analogien auch zum Ende der Weimarer Republik. Es sind immer kleine Gruppen. Aber viele kleine sind ein großes.
Es ist in diesem Jahr ein neues Buch erschienen über die AfD im Berlin Verlag. Es heißt, je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen, wie gefährlich die AfD wirklich ist. Geschrieben hat es Dr. Hendrik Krämer. Kommen Sie doch hoch zu uns, Herr Krämer. Hallo. Herr Krämer, wie gefährlich ist die AfD denn?
Sie ist sehr gefährlich und sie ist viel gefährlicher, als es im öffentlichen Diskurs häufig abgebildet wird. In der Berichterstattung oder in der Debatte über die AfD ist häufig immer noch von einer rechtspopulistischen Partei die Rede oder von einer nur in Teilen rechtsextremen Partei. Dabei hat sie sich längst zu einer rechtsextremen Partei entwickelt. Die AfD ist eine Gefahr für die freiheitlich-rechtsstaatliche Demokratie und für das gewaltfreie Zusammenleben in Deutschland.
Was meinen Sie denn mit dem ersten Teil Ihres Titels? Was meinen Sie damit, je länger wir warten, desto mehr Mut werden wir brauchen?
Ja, ich denke, wir haben es jetzt schon mit einer Situation zu tun, in dem Menschen mitunter Mut brauchen, sich zu positionieren. Sie sind Einschüchterungen ausgesetzt. Sie fürchten möglicherweise auch Gewalt. Also wir haben schon Regionen in Deutschland, in denen auch die Zustimmungswerte für AfD sehr hoch ist, in denen schon die Menschen Mut brauchen, um sich öffentlich zu positionieren. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, wird es immer mehr Mut brauchen, sich gegen diese Entwicklung zu positionieren.
Ich frage mich aber, schweigen wir denn wirklich? Denn es gab gerade das Urteil aus Münster, dass der Verfassungsschutz die AfD weiter beobachten darf. Es gab nach der Korrektivrecherche Anfang des Jahres in vielen, vielen Städten in Deutschland große Demonstrationen gegen rechts, teilweise auch gegen die AfD. Ist das Schweigen?
Nein, die Demonstrationen waren kein Schweigen und ich denke, das waren auch wichtige Zeichen, die dort gesetzt worden sind. Sie werden allerdings nicht reichen. Es braucht mehr verstetigte Aufklärungsarbeit über die AfD und zwar so, dass sie auch sachgerecht eingeordnet wird, dass ihre Radikalisierung, die sie durchlaufen hat, auch deutlich wird. Wir haben es ja gerade vernommen. Das waren aus dem Essener Parteitag aus dem Jahre 2015. Wir konnten also sehen oder hören, dass die Radikalisierung schon sehr schnell vonstatten ging. Aber diese Radikalisierung hat sich ja weiter fortgesetzt, auch ablesbar an Wechseln von weiteren Spitzen. Frau Köpetri ist ja auch ausgetreten, Herr Meuthen ist letztendlich ausgetreten. Da auch an der Spitze, an vielen anderen Dingen ist zu beobachten, dass sich diese Partei immer weiter radikalisiert hat. Und wir brauchen in diesem Feld mehr Aufklärungsarbeit, etwa auch in den Schulen, in der außerschulischen Bildung. Und ich sehe im Umgang mit der AfD eben auch Entwicklungen, wo ich keinen Umgang sehe, dass er angemessen wäre, sondern es werden etwa auch immer wieder noch aktiv Bühnen gebaut für die AfD. Und das ist kein Weg, der weiter so beschritten werden sollte.
Wie viel Bühne darf man Ihrer Meinung nach der AfD dann geben? Das ist auch was, was wir in den Medien häufig diskutieren. Ne? Lädt man jetzt AfD-Politiker ein zu Diskussionsrunden, genau. Macht man das nicht. Die einen sagen nein, die anderen sagen, wir machen jetzt mal ein TV-Duell zwischen den Spitzenkandidaten hier in Thüringen, Höcke und Vogt. Wie sehen Sie das?
Ich halte das für grundfalsch, solche Bühnen zu schaffen, aktiv solche Bühnen zu bauen. Wir haben also die Situation ja in unterschiedlichen Formaten, Sie haben sie angesprochen. Das sind Einladungen an AfD-Funktionäre, das sind Geschenke, die die AfD-Funktionäre selbstverständlich annehmen. Hier passiert ja Folgendes, dass etwa Vertreterinnen von demokratischen Parteien und Vertreter der AfD auf eine Ebene gehoben wird. Und dieser kategoriale Unterschied, dass die AfD eben auf die Beseitigung der freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie abzielt, der kann hier gar nicht mehr abgebildet werden, wenn solche Bühnen einmal geschaffen sind.
Aber man hört dieses Argument ja häufig auch von Menschen, von denen man das jetzt gar nicht denkt. Also dieses Argument, ja, die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei, die sitzt zu Recht in all diesen Landtagen, im Bundestag. Wir müssen ihr Gehör verschaffen. Wie sehen Sie das?
Ja, da ist im Grunde ja schon die Normalisierung in der Begründung gegeben. Also es wird ja allein darauf abgestellt, dass es eine demokratisch gewählte Partei ist. Sicherlich, sie ist eine demokratisch gewählte Partei, aber sie ist eben keine demokratische Partei. Und das ist eben der Unterschied. Sie zielt darauf ab, die freiheitliche, rechtsstaatliche Demokratie zu beseitigen. Und indem ich Bühnen schaffe und sie mit Vertreterinnen und Vertretern von demokratischen Parteien auf eine Ebene hebe, betreibe ich Normalisierung dieser Partei und damit einhergehend auch eine Verharmlosung dieser Partei.
Welches Deutschlandkonzept verfolgt diese Partei? Was würde diese Partei aus Deutschland machen? Würde sie mehr Macht bekommen, regieren?
Ja, es wurde ja gerade schon auch aus dem Grundsatzprogramm von 2016 zitiert. Da wird schon deutlich, das Ziel der AfD, nämlich eine homogene Volksgemeinschaft in Anlehnung an nationalsozialistische Ideologie und die Radikalisierungsprozesse, die wir beobachten konnten, laufen darauf hinaus, dass die AfD mittlerweile eine Gewaltherrschaft anstrebt, die sich in Zielen und Methoden am Nationalsozialismus orientiert. Das ist der Kurs, der sich mittlerweile in der AfD durchgesetzt hat. Es gibt etwa im Bundesvorstand keine Opposition mehr gegen Björn Höcke. Björn Höcke hat keine Funktion auf Bundesebene, keine formale, aber er ist die Person, die die Partei mittlerweile maßgeblich im Kurs bestimmt. Und ein Björn Höcke hat eben auch schon seine Position sehr deutlich gemacht, etwa in einem Gesprächsband von 2018, wenn er davon spricht, von einem groß angelegten Remigrationsprojekt. Also hier geht es um Deportation und er macht auch deutlich, dass das Millionen von Menschen treffen würde, auch deutsche Staatsangehörige. Er hat auch schon deutlich gemacht, dass diejenigen, die eben sich nicht beteiligen an der konsequenten Durchsetzung nationalvölkischer Ideologie, auch mit tödlicher Gewalt zu rechnen haben. Er hat auch schon etwa in Äußerungen von 2020 in Schnellroda getätigt, wo er deutlich gemacht hat, dass er auch innerparteiliche Widersacher ausschalten will. Also dieser Kurs, der sich hier mittlerweile in der Partei durchgesetzt hat, ist ein Kurs der Gewalt. Darauf läuft die Radikalisierung der Partei mittlerweile hinaus.
Ist Björn Höcke der gefährlichste Mann in der AfD?
Anhand von der Position von Björn Höcke innerhalb der Partei lässt sich ganz gut nachzeichnen, wie sich die gesamte Partei radikalisiert hat. 2017 gab es noch ein Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke, in dem er dezidiert als Nationalsozialist eingeordnet wurde. Und seitdem ist er nicht etwa nur die zentrale Führungsperson in Thüringen, sondern deutschlandweit. Das, wie gesagt, lässt sich auch etwa daran ablesen, an der Zusammensetzung des Bundesvorstandes, ich habe es erwähnt, oder etwa auch, dass Alice Weidel im letzten Jahr nach Erfurt gefahren ist, sich gemeinsam mit Björn Höcke auf die Bühne gestellt hat, für ihn Wahlkampf gemacht hat und eben für den Bundesvorstand eben auch deutlich gemacht hat, es gibt keinen Dissens mehr zwischen Bundesvorstand und Björn Höcke.
Herr Degger, würden Sie sagen, die AfD muss verboten werden?
Für mich müsste die Frage lauten, will man auf das Instrument eines Verbotsverfahrens verzichten? Aus meiner Sicht ist es dringend erforderlich, dass mehr Aufklärungsarbeit über die AfD stattfindet. Das habe ich erwähnt. Es ist erforderlich, dass sich die politischen Parteien von der AfD konsequent abgrenzen. Wir brauchen auch mehr Stimmen im öffentlichen Leben, die sich mehr gegen die AfD positionieren, auch auf der kommunalen Ebene. Das alles ist erforderlich. Und daneben würde ich empfehlen, den Antragsberechtigten für ein Verbotsverfahren, das ist der Bundestag, die Bundesregierung und der Bundesrat, dass sie in die Prüfung eines Verbotsverfahrens gehen mit dem Ziel, dem Bundesverfassungsgericht einen entsprechenden Verbotsantrag zur Prüfung vorzulegen. Ja.
Dr. Hendrik Krämer war das, nicht Decker. Ich entschuldige mich, ich habe die beiden Experten durcheinander geworfen. Er hat ein Buch geschrieben in diesem Jahr. Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen, wie gefährlich die AfD wirklich ist. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Matthias, du als unser hauseigener Historiker, wie siehst du das denn eigentlich? Also meinst du, die AfD sollte verboten werden oder wie sollten wir mit dieser Partei umgehen?
Naja, soll ich jetzt Nein sagen nach dem, was wir gerade gehört haben?
Du sollst sagen, was du meinst.
Schwierig, ja. Also ich würde mich dem natürlich auch anschließen, habe aber doch das ein oder andere Bedenken, was ich dagegen halten würde. Wahrscheinlich ist es wirklich unumgänglich, dann kann sie erstmal nicht mehr gewählt werden. Das wäre ja auch schon mal was. Aber wir leben tatsächlich in Zeiten einer Polykrise. Das heißt, wir haben sehr, sehr, sehr viele Krisen gleichzeitig, die alle riesig problematisch sind und für die meisten Menschen und für uns alle als Worst-Case-Szenario daherkommen. Also da muss man jetzt nicht beim Klima anfangen. Da geht es bei der Infrastruktur, bei vielen Kriegen und all den Dingen weiter. Das kostet alles unglaublich viel Geld und müsste möglichst alles gleichzeitig gelöst werden. Das geht aber nicht. Wir haben weder das Geld, noch kann man es gleichzeitig lösen. Und deswegen haben es AfD und Co. vorwärts, wir marschieren zurück, indem sie einfach sagen, wir lassen das alles so, wie es ist. Wir machen das nicht, es gibt keinen Klimawandel. Und die Lösung der Infrastrukturprobleme, die ist ganz einfach, die tangiert euch auch gar nicht. Ihr könnt so weiterleben wie bisher. Niemandem wird es schlechter gehen als vorher. Das ist natürlich alles Unfug, aber bei Menschen, die Schwierigkeiten haben, diese Polykrise zu verstehen, und das ist wirklich ein Problem, die sagen sich besser dahin als woanders, weil die sagen, es geht einfach weiter. Das ist natürlich Quatsch. Und das Aufwachen wird deswegen, und da ist der Buchtitel genau richtig gewählt, sehr, sehr schmerzhaft werden, weil das alles so nicht funktionieren wird. Und insofern müssen wir alle, und das ist jetzt der Aufruf am Schluss dieser Sendung, wir müssen wirklich, in Köln hat man, sagt man immer Arschhu. Das heißt, den Popo in die Höhe und tatsächlich zu Leuten gehen und sagen, was wählt ihr, warum wählt ihr es, können wir uns nicht darüber unterhalten. Die Zivilgesellschaft muss aufstehen. Wir müssen uns in Schulen, in Betrieben, im Kindergarten, Elternbeirat, wo auch immer, dagegen wehren, dass das weggenommen wird, was wir alle schätzen und lieben gelernt haben, nämlich unsere Freiheit, unsere Demokratie und die Europäische Union. Dankeschön.
Das war eine Stunde History live aus Weimar. Vorwärts, wir marschieren zurück. Rechtsextreme Parteien in der Bundesrepublik. Wir sagen Danke an Fabian Virchow, an Oliver Decker und an Hendrik Krämer, unsere Experten. Und wir sagen natürlich auch Danke an alle anderen, die das hier möglich gemacht haben. Und vielen Dank vor allem an euch für euer Interesse. Dankeschön. Das war eine Stunde History aus der Notenbank in Weimar. Ab dem Spätsommer sind wir wieder unterwegs. Und sobald es Tickets gibt für unsere Live-Podcasts, geben wir euch natürlich hier Bescheid. Und wenn ihr mehr hören wollt zum Thema Rechtsextremismus, dann habe ich auch noch einen Tipp für euch. Der Hörsaal ist auch ein Podcast von Deutschlandfunk Nova. Da gibt es spannende Vorträge aus allen möglichen wissenschaftlichen Bereichen. Und die haben sich auch mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt. Einmal geht es darum, was passieren würde, wenn Rechtsextremisten Einfluss hätten auf die Lehrpläne in Deutschland. Der Jurist Felix Hanschmann erklärt das. Und in einer anderen Folge, da beantwortet der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers von der HU Berlin die Frage, was die Vor- oder auch die Nachteile eines Parteiverbots sind, etwa eines Verbots der AfD. Hört doch mal rein in den Hörsaal von Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. deine Podcasts.